Es freut mich, dass wir unser Studium im Galaterbrief fortsetzen und ich möchte die Texte lesen aus Galater 5 von 1 bis 15. So bestehet nun in der Freiheit, damit uns Christus befreit hat, und lasset euch nicht wiederum in das knechtische Joch fangen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wo ihr euch beschneiden lasset, so nützt euch Christus nicht. Ich zeuge aber mal einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz schuldig ist zu tun. Ihr habt Christus verloren, der durch das Gesetz gerecht werden wollt, und seid von der Gnade gefallen. Wir aber warten im Geist durch den Glauben der Gerechtigkeit, der man hoffen muss. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Vorhaut etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Ihr liefert fein. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Solch Überreden ist nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig versäuert den ganzen Teig. Ich versehe mich zu euch in dem Herrn, ihr werdet nicht anders gesinnt sein. Wer euch aber auf irre macht, der wird sein Urteil tragen, er sei, wer er wolle. Ich aber, liebe Brüder, so ich die Beschneidung noch predige, warum leide ich denn Verfolgung? So hätte ja das Ärgernis des Kreuzes aufgehört. Wollte Gott, dass sie auch ausgerottet würden, die euch verstören. Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit dem Fleisch nicht Raum gebet, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Denn alle Gesetze werden in einem Wort erfüllt, in dem Liebe deinen Nächsten als dich selbst. Solche aber untereinander beißet und fresset, so seht zu, dass ihr nicht untereinander verzehrt werdet. Da ist also die Rede von einem Kampf, der in den Gemeinden Galatien stattfindet, ein Zerfressen. Ja, wie er sagt hier, schaut zu, dass ihr euch nicht gegenseitig aufesst. Jeder Konflikt ist, weil man etwas von dem anderen will, weil man ihn verzehren will. Und jetzt sagt er, das ist falsch. Habt ihr es denn nicht verstanden? Und er kommt als Hauptargument mit dem Gesetz und sagt, habt ihr denn nicht verstanden, dass die Erfüllung des Gesetzes die Liebe ist? Das Grundgesetz aller Wesen, das wir ja betrachtet haben und immer wieder betrachten, sagt, dass alles, was vom Geiste kommt, nur durch die Liebe tätig ist, nur durch die Liebe funktionieren kann. Alles, was wir Menschen tun, muss aus Liebe zum Schöpfer geschehen. Und Paulus erwähnt hier den zweiten Teil des Gesetzes, die zweite Tafel, die ja nur eine, wie ich sage, eine Prüfung ist, ob die erste gehalten wird. Und diese zweite Tafel bezieht sich auf unsere Beziehungen zu unseren Nächsten. Und wenn wir mit unseren Nächsten im Kampf sind, dann heißt es, dass wir die erste brechen, dass wir nicht von Gott nehmen, dass nicht Gott unsere Quelle ist, sondern unser Nächsten. Aber wenn wir hier unseren Nächsten lieben können, ohne was von ihm zu wollen, ohne ihn aufessen zu wollen, dann sind wir tatsächlich im Gesetz. Dann erfüllen wir das Grundgesetz aller Wesen. So Paulus kann nicht reden davon, dass dieses Grundgesetz abgeschafft ist. Weil es ist die Erfüllung, sagt er hier, aller Gesetze, ist die Liebe, die durch den Glauben tätig sein muss. So, das Grundgesetz aller Wesen erwartet oder fordert von jedem Wesen, das einen Geist hat, dass es alles aus Liebe tut. Das kann nie abgeschafft werden. So schauen wir uns das Zeremonialgesetz an. Das Zeremonialgesetz ist das, was Gott eingeführt hat, damit es hinweist auf den Erlöser. Damit es dem Menschen bewusst macht, dass etwas in ihm nicht stimmt. Es beginnt schon im Paradies, sofort nach dem Sündenfall. Kain und Abel sind die Ersten, die es umsetzen, sozusagen, die wir lesen in der Schrift, dass sie es tun, der eine richtig, der andere falsch. Dann kommt die Stiftshütte und der Tempeldienst, die täglichen und jährlichen Feste. Und dann kommt dazu die Beschneidung, die Gott dem Abraham gibt, weil er aus Misstrauen seines Herzens den Ismael zeugt. So, diese Vorschriften sind das, was hinzugekommen ist. Es sind die Nebengesetze. Und ein Nebengesetz ist abhängig von Umständen. Das ist in der Natur so und auf der geistigen ebenso. So, auf der geistigen Ebene ist das Zeremonialgesetz ein Nebengesetz. Es kommt dazu als Zeichen, dass der Mensch in Gefangenschaft lebt. Er ist nicht frei. Er ist ein Gefangener. Und als Zeichen der Hoffnung auf den Befreier. Wenn aber jetzt der Befreier gekommen ist, wenn die Gefangenschaft beendet sozusagen ist, dann hat es, weil es abhängig ist von Umständen, keine Wirkung mehr. All dieses Zeremonialgesetz wies hin auf Christus. Und wenn er und in ihm das Ganze erfüllt ist, damit hört die Funktion dieses Gesetzes auf. Und jeder, der zurückgeht dahin, geht wieder unter das knechtische Joch, wie es hier der Luther übersetzt. Das heißt, das Gesetz selbst oder das Zeremonialgesetz war sicherlich gebunden an viele, viele Regeln. Und diese fallen jetzt alle weg. Weil diese Regeln waren nur da, um dem Menschen seine Gefangenschaft bewusst zu machen. Und jetzt, und ihn auf den Befreier hinzuweisen. Wenn jetzt aber die Befreiung da ist, wozu noch Zeichen der Gefangenschaft? Weil sie alle auf Christus hinwiesen, weil sie alle zeigten, dass der Erlöser kommen wird, als er gekommen ist, haben wir ja gesehen, kommt es vom Schatten zum Licht. Die Erlösung geht weiter, aber nicht mehr im Schatten, nicht mehr in der hiesigen, auf dieser Erde stattfindenden Ritual, sondern es ist eines, was im Himmel jetzt stattfindet, durch den hohen Priester. So, die Gefangenschaft ist weggetan. Sie ist aber nicht im Gesetz. Sie liegt in unserem Herzen. Deshalb ist im Gesetz nur das Zeichen der Gefangenschaft. Deshalb, wenn jetzt ich wieder zurückgehe, wie hier Paulus sagt, so besteht nun in der Freiheit, damit uns Christus befreit hat, und lasset euch nicht wiederum in das knechtische Joch fangen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wo ihr euch beschneiden lasst, so nützt euch Christus nicht. Ich zeuge abermal einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz schuldig ist zu tun. Und jetzt meint er nicht das Grundgesetz aller Wesen, das sowieso jeder schuldig ist zu tun. Weil ohne das gibt es kein Leben. Sondern er meint, er muss alles vom Zeremonialgesetz halten. Der muss dann alles tun, nicht nur sich beschneiden lassen, er muss dann in den Tempel gehen, er muss alle dreimal im Jahr zu den Festen nach Jerusalem auftauchen, er muss sich an die ganzen Riten halten, die es gab mit dem Waschen, mit der Unreinheit der Frau und all diese Dinge. Man muss die Opfer bringen, die Frau muss nach 40 Tagen die Reinigung vollziehen, wenn es ein Junge war, nach 60 Tagen, wenn es ein Mädchen war. All diese vielen Gebote, die dieses Zeremonialgesetz beinhalteten, die hindeuten sollten auf die Gefangenschaft und auf den Befreier, der da kommen sollte. All das muss noch gehalten werden. So, wenn heute manche Menschen zurückgehen und manches übernehmen aus dem Zeremonialgesetz, dann sind sie sicherlich falsch von der vornherein, aber sie müssten sich dann an jedes Detail halten, nicht nur an gewisse Feste und das, was sie sich dann rauspicken an Dingen. Jeder, der sich beschneiden lässt, jeder, der ein Teil denkt, dieses Gesetzes noch gültig ist, der ist verpflichtet, es ganz zu halten, weil es ja ein Teil eines Pakets ist. Kann doch nicht sagen, naja, wir nehmen uns diesen Teil noch raus, weil der noch gültig ist, aber die anderen Teile sind ungültig. So, das Zeremonialgesetz wird mit dem Tod Christi am Kreuz, findet es ein Ende, weil der Schatten wird zur Wirklichkeit. Und ich hoffe, dass wir das verstanden haben. Das, was die Erfüllung ist am Kreuz, ist, dass dieses Gesetz weg ist und jetzt beginnt die Erlösung in Christus. Ihr habt Christum verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt und seid von der Gnade gefallen. Wir aber warten im Geist durch den Glauben der Gerechtigkeit, die man hoffen muss. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Vorrat etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Ihr Lieben, ihr liefet fein, wer hat euch angehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? 5-mal im Galaterbrief spricht Paulus von der Wahrheit. 5-mal sagt er, dass die Wahrheit des Evangeliums. Er benutzt diesen Text auch, als er Petrus zurechtweist und sagt, wieso handeln sie nicht entsprechend der Wahrheit des Evangeliums? Und sicherlich müssen wir die Begriffe definieren zwischen Wahrheit und Lüge. Weil die Frage ist, wozu? Wovon hat uns Christus befreit? Dass wir das Zeremonialgesetz nicht mehr halten müssen? Ist das die Befreiung? Sicherlich nicht. Das ist nur ein Teil dessen, das hinweist, dass in uns etwas sich verändern muss. So, schauen wir uns doch einmal die Begriffe im Überblick an und dann gehen wir in die Details. Wer in der Wahrheit ist, ist im Gesetz. Er kann seinen Nächsten lieben wie sich selbst, weil er nimmt von Gott. Wer in der Lüge ist, ist unter dem Gesetz. Und wir werden auch, wenn wir in der nächsten Stunde über das Fleisch und den Geist sprechen, das noch deutlicher sehen. Wer in der Wahrheit ist, ist frei vom Irrtum seines Herzens. Damit muss er auch nicht mehr das knechtische Joch vollziehen. Er muss das Zeremonialgesetz nicht mehr halten, weil in Christus ist ja die Freiheit errungen und erreicht worden. Wer in der Lüge ist, ist gefangen unter dem knechtischen Joch. Wer in der Wahrheit ist, der hat Glauben und Vertrauen auf Gott. Der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. In der Lüge hat man kein Vertrauen auf Gott. Dort ist man von Gott entfremdet. In der Wahrheit ist die Liebe Gottes die Motivation. In der Lüge ist Stolz und Egoismus als Motivation. In der Wahrheit bin ich im Geist, das heißt neugeboren von oben. In der Lüge bin ich im Fleisch, geboren von der Erde. Ihr seht also, es geht um geistige Dinge. Und auf geistiger Ebene, die Basis des Geistes, ist nur Wahrheit und Lüge. Alles andere ist eine Folge davon. Bin ich in der Wahrheit, ist alles richtig, was ich tue. Ist mein Geist in der Lüge und im Selbstbetrug, ist alles falsch, was ich tue. Und wir haben nur unterschiedliche Begriffe zu zeigen, ob jemand in der Wahrheit oder in der Lüge ist. Bist du in der Wahrheit, bist du ein Halter des Gesetzes, bist du in der Lüge, bist du unter dem Gesetz. Bist du in der Wahrheit, bist du frei, sonst bist du gefangen. Bist du im Glauben auf Gott, Bist du in der Wahrheit? Bist du nicht im Vertrauen auf Gott? Bist du in der Lüge? Und wie viele Menschen vertrauen Gott wirklich? Und wie schwer ist es, dieses Vertrauen zu gewinnen, gerade dann, wenn Schwierigkeiten kommen? Bist du in der Wahrheit? Ist die Motivation die Liebe Gottes, weil du lebst aus Gott? Bist du in der Lüge? Ist Stolz und Egoismus das, woraus du alles tust? Und das Fleisch und der Geist sind widereinander, weil das eine kommt von oben und das andere ist irdisch von der Erde übernommen von Satan. So, wovon befreit uns denn Christus? Was ist die Freiheit? Wir haben gesehen, sie muss mit der Wahrheit in Verbindung sein. Und Jesus sagt es ja so deutlich in Johannes Kapitel 8, Vers 31, wo er sagt, da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, so ihr bleiben werdet in meiner Rede, so seid ihr meine rechten Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. So die Wahrheit zu erkennen bedeutet und sie dann umzusetzen bedeutet die Freiheit. Aber die Juden dachten, sie sind frei. Heute sagt jeder, er ist frei und er sieht nicht, dass er ein Gefangener ist. Wir müssen Christus nicht predigen, freien Menschen. Wenn wir in der Freiheit sind, dann brauchen wir keinen Erlöser mehr. Deshalb sagt Jesus, wenn ihr in meinen Worten bleibet, in meiner Rede, wenn ihr sie tun werdet, dann werdet ihr erkennen. Die Wahrheit und sie wird euch frei machen. Ich möchte jetzt ein bisschen wiederholen, den wesentlichen Unterschied von Geist und Körper, um zu sehen, was ist mit Freiheit gemeint. Wir wissen, der Mensch besteht aus diesen zwei Teilen, aus dem Körper, der beginnt in der Hirnrinde, und dem Geist, der darüber steht, und sie sind verbunden miteinander, und diese Verbindung ist die Seele, ist das Leben. Wären sie nicht verbunden, gäbe es kein Leben, gäbe es nichts. Aber lasst uns schauen, der Geist ist so gebaut, dass er immer nur selber handeln kann. Der Körper ist so gebaut, dass er nie selber handeln kann. Er muss immer Befehlen gehorchen. Der Geist kann nie gezwungen werden, etwas zu tun. Der Körper wird immer gezwungen zu tun. Er handelt, er hat ja keine Entscheidungsfähigkeit. Der Geist kann denken, fühlen, sehen, riechen, schmecken, hören. Er ist entscheidungsfähig. Der Körper hat keine geistigen Fähigkeiten, weder denken, fühlen, noch entscheiden kann er. Der Geist kann den Körper in Bewegung setzen. Der Körper kann sich selbst nicht bewegen. Der Geist ist der, der mit Gott eine Beziehung haben kann. Der Körper kann das nicht, weil der Körper kann nur Informationen aufnehmen, speichern und weiterleiten. So, der Geist, aber und der Körper wurden von Gott als eine Einheit geschaffen in der Seele und sie sind beide abhängig, weil beide haben Bedürfnisse. Der Geist hat sehr viele Bedürfnisse, man könnte fast sagen unendliche, während der Körper nur einige Bedürfnisse hat, um zu funktionieren. Die Befriedigung der Bedürfnisse des Geistes ist unbegrenzt. Die Neugier, die Erkenntnis wird immer wachsen, während der Körper, so wie er gebaut ist, begrenzt ist. Die Bedürfnisse des Geistes sind abhängig, dass er sie nur aus Gott nehmen kann. Die Quelle ist festgelegt vom Schöpfer. Genauso ist auch die Quelle für die physischen Bedürfnisse festgelegt. Das ist die Natur und die Umwelt. Der Geist ist geschaffen für einen Zweck, so auch der Körper. Sie müssen zusammen, das heißt, sie sind ja eine Einheit als Seele, den Zweck erfüllen, wozu sie Gott gemacht hat. Gott hat uns nicht geschaffen, aus einfach, dass wir da sind. Nein, nein, wir müssen etwas erfüllen. So, die Erfüllung dieser Aufgabe jedoch bringt die größte Freude und ist letztendlich, der Körper wird dadurch gestärkt und gibt das Feedback durch die Gefühle dass der Geist das Richtige tut. So, wir müssen verstehen, der Geist ist derjenige, der abhängig ist, wie auch der Körper. Der Geist ist derjenige, der den Zweck erfüllen muss, den Körper steuern, damit das, wozu ihn Gott gemacht hat, auch erfüllt wird. Aber Gott hat es so gemacht, dass sowohl die Befriedigung der Bedürfnisse als auch die Erfüllung des Zweckes, beides sind Abhängigkeit. Den Menschen völlige Genugtuung bringen. Wenn er seinen Zweck nicht erfüllt, ist er nicht glücklich. Das heißt, erst in der Erfüllung des Zweckes und in der Befriedigung der Bedürfnisse, die ihn abhängig machen, ist der Mensch glücklich. Wo kommt denn dann die Freiheit hin? Wenn der Mensch abhängig ist und von den Bedürfnissen. Deshalb ist es wichtig zu verstehen, was ist dann denn frei? Was ist dann am Menschen wirklich frei? Und wo liegt die Gefangenschaft? So, wir haben gesehen, die Voraussetzung des Geistes ist, wenn ein Geist immer nur selber handeln kann, das heißt, nur er kann entscheiden, niemand kann an seiner Stelle entscheiden, er ist eine völlig zu eine Einheit. Und nur er kann entscheiden und er kann nicht gezwungen werden zum Handeln. Also Gehorsam ist immer sein freiwilliges Handeln. Wenn das so ist, wie kann er dann gefangen genommen werden? Wenn Gott den Geist völlig, ich sage jetzt mal, gemacht hat, dass ihn niemand bedrängen kann, dass niemand an seiner Stelle handeln kann, dass er zum Gehorsam nie gezwungen werden kann. Wie kann er denn dann gefangen genommen werden? Ist doch unmöglich. Wenn der Geist so gemacht ist, wie wir ihn beschrieben haben, und so ist er gemacht, dann stehen wir vor einer Frage, kann mich dann irgendjemand gefangen nehmen? Die Antwort ist einfach. Er kann sich nur selber gefangen nehmen. Und wie soll er das tun? Das Wie, er kann es nur tun, indem er einer Lüge glaubt. Aber das ist jetzt dieses Symbol der Wolke genommen, des in der Wolke sein, der Desorientierung. Da der Geist nur dann frei ist, wenn er der Wahrheit gehorcht. Weil dann tut er, was ihn glücklich macht. Dann tut er und erfüllt er seine Abhängigkeit und seinen Zweck. Aber lebt er im Selbstbetrug, denkend, die Lüge ist die Wahrheit, dann nimmt er sich immer selber gefangen. Schaut, den Geist kann niemand fangen, auch Gott nicht. Das ist ja die große Schwierigkeit des Erlösungsplanes oder dass der Geist immer nur selber handeln kann, dass er zu ist, ist eine Einheit, die zwar abhängig ist von außen, sich das Bedürfnis zu befriedigen, er ist abhängig von Gott, seinen Zweck zu erfüllen, aber nur er kann handeln, niemand für ihn. Alles, was die Geister, die Gott gemacht hat, tun, ist, sie gehorchen Gott von ganzem Herzen, sie tun es, weil es ja die Erfüllung ist. Aber sie tun es alles selber, freiwillig, im völligen Einklang mit dem Zweck, für den sie geschaffen sind. Da gibt es keine Rebellion in ihnen, zu sagen, naja, warum soll ich das tun? Weil sie nur darin die Erfüllung finden. So, deshalb ist die einzige Möglichkeit, dass jemand in Gefangenschaft gerät, ist, dass er sich selbst gefangen nimmt, indem er einen Irrtum glaubt. Schaut, die Krankheit hat mir das gezeigt. Die Krankheit des Körpers ist in mehr als 90% der Fälle die Folge eines gefangenen Geistes. Der nimmt sich selber gefangen. Niemand kann ihn ja gefangen nehmen. Er nimmt sich selber gefangen, weil er das, was er von außen aufnimmt, falsch interpretiert. Er glaubt und interpretiert es durch die Lüge. Die Krankheit des Menschen ist die Folge eines gefangenen Geistes, eines selbstbetrogenen Geistes. Das ist, und das kann ich in allen Fällen in meiner Praxis nachweisen. Würde der Geist nie gefangen werden, gäbe es nie eine Krankheit. Und der Geist kann nur in der Lüge gefangen werden. Ich habe diese Woche einen Fall, ich habe schöne Fälle jeden Tag, aber welche, die einen beeindrucken. Da ist dieser Mann, er ist hochgeschult, er ist Professor. Er ist in den besten Jahren seines Lebens, so wie ich, in den 50ern. Und er ist im Burnout. Er ist am Ende seiner Kräfte. Sein Körper tut nicht mehr, was er will. Seine linke Hälfte seines Gesichtes sozusagen, sein Auge geht nicht mehr gut. Seit einem Jahr nimmt es ständig an Sehkraft ab. Sein linkes Ohr macht ihm Schwierigkeiten seit 4 bis 5 Jahren. Er verliert vor 5 Jahren seine Manneskraft, seine Fähigkeit zur Sexualität in den besten Jahren seines Lebens. Wieso? Was ist los? Was macht diesen Körper krank? Ein paar Jahre davor, vor genau 8 Jahren, da geschieht das Unglück, dass sein Kind, sein 6-jähriges Kind, tödlich verunglückt. Und der Mann kommt aus der Sache nicht mehr raus. Er sagt, ich kann nicht mehr so leben wie vor dem Ereignis. Das Ereignis nimmt ihn gefangen und in seinem Körper zeigen sich die Zeichen eines gefangenen Geistes. Aber die Gefangenschaft kommt ja nur, weil er eine Lüge glaubt, weil er glaubt, dieses Kind ist sein Eigentum, weil er glaubt, dieses Kind gehört ihm und es ist ihm verloren gegangen. Eine furchtbare Lüge, die eingebaut ist in unserem Herzen. Schauen wir uns doch an, wie kam es denn dazu, dass wir uns selbst gefangen nehmen. Luzifer war der Erste, der sich selbst gefangen genommen hat. Weil er anfing, ganz wenig nachzudenken und Dinge zu überlegen, die mit Eigentum zu tun hatten. Er war der höchste Wesen von Gott geschaffen. Er war ausgestattet, sagt die Bibel, mit Edelstein. Und jetzt fängt er an und sagt, diese Dinge sind eigentlich meine Dinge. Das steht mir zu. Und so kommt Gott und sagt, du bist ein Geschöpf, Luzifer. Denke nicht, dass das dir gehört. Du kannst es für alles nutzen, ist alles dein. Und Gott gibt ihm eine Wahl, zu zeigen, hey, du nimmst dich selbst gefangen, du betrügst dich selbst. Obwohl er die Wahl bekommt, geht er in diesem Prozess weiter. Er hört auf das, er wird unabsichtlich böse, noch denkt er immer, er muss das Ding begreifen, noch denkt er immer, er ist nicht falsch. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo Gott ihm sagt, wenn du nicht aufhörst, kommst du in einen Punkt, wo du nicht mehr zurück kannst, wo dich der Irrtum völlig gefangen nimmt. Und so erreicht Luzifer den Stand der völligen Gefangenschaft in seinem Irrtum, in seinem Selbstbetrug. Er denkt tatsächlich, er ist Gott. Er geht von Geschöpf über in die Idee, Er ist jemand, der er nie sein kann. Er nimmt sich also selbst gefangen und wird absichtlich böse. Und in dieser Gefangenschaft kann er nie mehr zurück, weil er sündigt im Angesicht der vollen Erkenntnis Gottes. Luzifer kann auch in diesem Zustand, auch heute, seinen Irrtum einsehen, aber ihn nicht mehr verändern. Gott kann ihn nicht mehr befreien aus seinem Irrtum, weil er, der die Wahrheit ist, ihm nichts mehr zu bieten hat, weil Luzifer hat im Angesicht der völligen Wahrheit dieser Eingriffe Gottes sich entschlossen, der Irrationalität zu folgen, nämlich zu denken, er ist jemand, der er nicht ist. So hat Gott kein Mittel mehr, ihn zu befreien, weil er kann sein Vertrauen nicht mehr gewinnen in ihn, der die Wahrheit ist. Vertrauen auf Gott ist für ihn nie mehr möglich. Befreiung ist nicht mehr möglich, weil diese nur durch seine Annahme der Wahrheit möglich ist. Das ist ein Punkt, der sehr wichtig ist. Wenn der Geist nur sich selbst gefangen nehmen kann, dann kann er nicht rauskommen aus der Gefangenschaft, es sei denn durch sein Mitwirken. Und dieses müssen wir wissen. Luzifer kann nicht mehr mitwirken bei seiner Befreiung, egal was Gott täte, weil er die Wahrheit komplett abgelegt hat. Er kann sie nicht mehr annehmen. Das ist der Zustand, in dem Luzifer sich gebracht hat. Er hat sich selber gefangen genommen. Und so haben sich auch die Engel selber gefangen genommen. Und Gott kann zusehen, er kann nicht helfen, es sei denn, er appelliert an den Geist, der ja mit Verstand begreifen muss die Wahrheit. Wenn er sie nicht begreifen kann, kann ihm Gott nicht helfen, weil Gott kann niemanden zum Gehorsam zwingen. Er hat den Geist gemacht, dass der nie, nie gehorsam sein kann, außer wenn er selber handelt. Aber wenn ich nur der Wahrheit gehorchen kann und jetzt ist die Lüge anstelle der Wahrheit in meinem Geist, in der Zentrale meiner Aktion, dann gibt es keine Hoffnung mehr. Und so gibt es keine Hoffnung für Luzifer. Schauen wir uns den Adam an. Der Adam wird geschaffen. Er ist frei in der Wahrheit. Er kommt hinein in diesen Kampf zwischen Gut und Böse. So gibt ihm Gott einen Anhaltspunkt und sagt, nicht vom Baum essen. Bleibe in der Abhängigkeit von mir und du wirst immer frei sein. Wir verstehen, der Adam hat eine volle Wahl. Er ist in keinster Weise gedrungen. Ihm wird die Wahrheit und die Lüge von vornherein vorgelegt. Sie wird ihm vorgelegt auf einer Ebene, wo sie verstehen kann, wo er gesagt wird, wenn du nicht isst von dem Baum des Guten und Bösen, dann hast du immer dein Leben. Isst du davon, wirst du sterben, das heißt, du nimmst dich gefangen. So, der Adam wird aber versucht und so wird er unabsichtlich böse. Er hört auf die Eva hört auf die Schlange und sie misstrauen Gott und durch dieses Misstrauen an Gott sind sie jetzt Gefangene Satans. Sie sind insoweit Gefangene Satans, weil sie seine Ideen übernommen haben. Ich kann sein wie Gott. Und durch das Essen von der Frucht geschieht die Umwandlung in ihrem Geist. Diese Umwandlung ist endgültig. Ihr seht, da gibt es nichts mehr, was frei ist. Wieso kann er dann denn doch noch erlöst werden? Gott kann ihm die Verheißung des Erlöses geben, weil der Mensch in der Lage ist, Gottes Wahrheit noch zu erkennen. Er ist zwar völlig gefangen, aber es gibt eine Möglichkeit durch einen Erlöser, dass er aus der Gefangenschaft befreit wird. Er selbst kann sich nie mehr befreien. Aber er muss mitarbeiten für die Befreiung. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir verstehen, die Verheißung des Erlösers ist nur möglich, wenn der Erlöser Mensch wird. Er muss Adam werden, weil nur der Geist selbst kann aus der Situation herauskommen. Die Gefangenschaft kann man sich nur selber tun. Wir werden so geboren, wir erben das, wir werden das noch schauen. Aber auch Adam kommt alleine nicht mehr raus. Aber auch niemand kann es für ihn tun. Also muss der Erlöser er werden. Das ist die Tiefe, warum Gottes Sohn Mensch werden muss. Warum er Adam werden muss. Weil es anders nicht geht. Der Geist von Adam ist nicht mehr von Gott zugänglich. Also muss jemand dieser Geist werden, diese Person werden, damit er für Gott zugänglich wird. Durch den Glauben Christi kann Adam wieder befreit werden und kann ganz frei werden. Ob er ganz frei wurde, weiß ich nicht. Aber es mag sein, dass der Adam durch seinen Erlöser völlig frei geworden ist. Adam kann seinen Irrtum zwar einsehen, aber ihn nicht mehr verändern. Gott kann ihn wieder befreien, weil Adam Gottes Liebe noch nicht ganz kennt. Vertrauen auf Gott nur möglich, wenn der Irrtum erkannt wird. Wenn Adam den Irrtum nicht sieht, kann ihn Gott auch nicht befreien, auch wenn er für ihn den Erlöser bringt. Befreiung nur möglich, wenn Adam selbst den Irrtum mit der Wahrheit ersetzt. Nur Adam kann in seinem Geist, an seinem Geist was verändern. Aber er braucht die Wahrheit, die ihn frei macht. Er lebt ja jetzt im völligen Irrtum. Deshalb schauen wir uns den Erlöser an. Jesus Christus, der Heiland der Welt, sein Leben. Er muss auf die Welt kommen. Das Wort ward Fleisch. Das heißt, er, der von Ewigkeit existierte, inkarniert. Und er inkarniert in dem Sinne, dass er seine Gottheit zur Seite legt und wird sozusagen ein neues Geschöpf, das zur Hälfte vom Vater kommt und zur Hälfte von der Mutter Maria. Und so ist Christi Leib und Christi Geist zur Hälfte von seinem Vater und zur Hälfte von der Maria. Er erbt sowohl die Freiheit, die Wahrheit, als auch den Irrtum. Er vereint beides in ihm selbst, damit er durch die Wahrheit, durch seine Beziehung zu Gott, den Irrtum entfernt, isoliert. Von der Geburt bis zum Tod am Kreuz wird der Irrtum isoliert und die Lüge beiseite gelegt. Er tötet sie in sich selbst, weil nur der Geist kann die Sünde und die Lüge töten. Nur er selbst kann handeln. Aber er kann es nur tun, weil sein Geist von Gott kommt zur Hälfte. Und deshalb kann Christus von dem Zeitpunkt als Mensch, von der Zeitpunkt seiner Zeugung bis zu dem Tode am Kreuz, immer nur aus dem Vater leben. Er hat die Wahl. Er hätte auch aus sich heraus, aus dem Irrtum etwas tun können, dann hätte er sich gefangen genommen und dann wäre die Erlösung nie möglich gewesen. So, Christus überwindet das Fleisch, überwindet das durch die Natur, die er von seinem Vater geerbt hat, die er von der Maria geerbt hat, die legt er zur Seite. Aber er muss das Werk in sich selbst tun, weil nur der Geist kann die Befreiung erwirken. Adam hätte sich nicht mehr befreien können. Ich hätte mich nicht mehr befreien können, weil ich ja nur das blinde Auge habe. Deshalb muss der Erlösungsplan den Adam machen und in ihm selbst muss der Adam durch die Kooperation mit Gott den Irrtum beheben, weil in den Geist kommt niemand rein, auch Gott nicht. Lass uns das deshalb verstehen. Deshalb ist es so wunderschön, was Ellen White sagt. In einem Satz sagt sie, bis zur Menschwerdung Christi kommunizierte Gott mit der Menschheit durch Christus. In der Menschwerdung, als Mensch, kommuniziert Gott mit der Menschheit in Christus. Jetzt ist Gott und der Mensch wieder vereint. Hier in Christus ist Gott der Vater und der Mensch, der Adam, der sich von Gott abwendete, wieder zusammen. Hier war jetzt die Beziehung, hier ist die Einheit wiederhergestellt. Und Gott, Christus hat nur von der Geburt bis zum Tod am Kreuz das Auge, die Wahrheit benutzt. Er wurde nie ein Gefangener, weil er immer nur von Gott lebte. Gott ist die Wahrheit. Er konnte von sich sagen, ich bin die Wahrheit. Weil nur aus der Wahrheit kann man leben. Wenn wir die Wahrheit glauben, werden wir nie gefangen sein, egal was in unser Leben kommt. Egal was passiert, wir werden uns nicht selbst gefangen nehmen. Die Wahrheit macht immer frei. Sie macht frei vom Irrtum. So, was ist die größte Leistung des Erlösungsplans? Und ich habe jetzt mich hier genommen und die 144.000, weil ich möchte einer von ihnen sein. Ob ich es letztendlich sein werde oder nicht, weiß ich nicht hundertprozentig. Ich glaube es, ich vermute es, aber ich strebe es an. Aber ich weiß, welches das Ziel des Erlösungsplanes ist. Und die 144.000 sind das Ziel des Erlösungsplanes. Sonst wäre ja am Kreuz alles zu Ende gewesen. Sonst wäre ja mit der Befreiung Christi, das heißt dadurch, dass Christus nie gefallen ist, er hat sich nie selbst gefangen genommen. Er hätte nur durch sein Handeln sich selbst gefangen nehmen können. Aber er hat es nicht getan. Er hat immer dem Vater gehorcht. Er ist immer in der Wahrheit geblieben, bis zu dem größten Kampf am Kreuz. So, Christus ist nie ein Gefangener geworden seiner selbst. Er hat sich nie der Lüge hingegeben. Er ist immer frei gewesen. Aber ist das die größte Leistung des Erlösungsplanes, dass einer frei bleibt? Adam hätte ja frei bleiben können, so wie die anderen 99 Adams, die Gott geschaffen hat. Wir kennen das aus dem Gleichnis, das Jesus erzählt, dass von 100 Schafen nur eins verloren gegangen ist. So, wenn jetzt Adam sozusagen errettet ist, das heißt, wenn jetzt bewiesen wurde, dass der Mensch mit Gott Verbindung bleiben kann und so wie das 100. Schaf sozusagen wieder da ist, ist dann der Erlösungsplan schon erledigt? Ist es das, was das Ziel ist? Warum sind wir noch hier? Warum sind wir 2000 Jahre, nachdem Christus uns befreit hat, noch hier? Warum sind wir nicht im Paradies und wieder dort, wo wir hingehören? Weil der Erlösungsplan ein anderes Ziel hat. Der Erlösungsplan hat das Ziel, aus einem Gefangenen wie ich, und ich komme auf die Welt als Gefangener. In meinem eigenen Geist lebe ich im Irrtum. Ich denke, ich bin jemand, der ich nicht bin. Ich denke, ich bin Gott. Deshalb denke ich, gehören die Kinder mir. Deshalb denke ich, ich habe Eigentum. Deshalb denke ich, ich kann die Liebe herstellen. Ich werde geboren in einem völligen Irrtum. Blind, wie die Bibel sagt. Die Wahrheit kenne ich nicht. Und hier tue ich unabsichtliches Böse. Ich habe beim Tun des Böses keine Wahl. Ich bin ein Gefangener meiner selbst, ohne Wahl. Und alles, was ich tun kann, ist böse. Deshalb kommt das Licht des Evangeliums zu mir. Und jetzt habe ich und bekomme ich eine Wahl. Wenn ich die Wahrheit sehe und das den Irrtum in meinem Herzen, dann bekomme ich die Wahl. Und dieser Mann, hoffe ich, dass er jetzt durch diese Krankheit hier hat, sieht den Irrtum seines Geistes, den er nicht absichtlich hat, indem er gefangen ist von Geburt an. Aber jetzt kommt das Licht des Evangeliums. in seinen 50ern oder wann auch immer es kommt. Und jetzt bekommt er die Wahl. Und nur jetzt hat er die Wahl. Jetzt kann er durch den Erlöser zum Glauben kommen. Und er kann beginnen einen Prozess der Erleuchtung, des Abtuns des Bösen, bis völlig frei in der Wahrheit. Das ist der Prozess, der erreicht werden muss. Wenn Jesus Christus wiederkommt, bei der Wiederkunft Jesu, müssen es 144.000 sein, die frei sind von jedem Irrtum, die der Wahrheit gehorchen, die sich mit nichts mehr gefangen nehmen, ganz egal, was kommt. Deshalb gehen sie durch die trübseligste Zeit, der trübseligsten Zeit, durch den Zorn des Gottes. Und sie nehmen sich nicht gefangen, indem sie je auf den Vater oder ihre Erfahrung der Vergangenheit in Frage stellen. Sie haben einen inneren Kampf in ihrem Geist. Aber sie sind frei. So wie Christus am Kreuz frei war. Er hat nie gesündigt, nur so konnte er uns sein Leben geben. Und sein Leben, das Leben des Erlösers, das ich aufnehme, weil er sagt, ich bin die Wahrheit. Wenn ihr in meinen Worten bleibt, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist das Ziel. Die Wahrheit ist, die Freiheit ist, dass ich nicht mehr mich selbst täusche. Das heißt, dass ich nicht mehr sündige, dass ich nicht mehr lieblos bin, dass ich mich nie mehr streite. Aber solange wir uns streiten, sind wir doch nicht in der Freiheit. Solange wir noch an Dinge herankommen, wo wir denken, wir haben keine Lösung, sind wir Gefangene unserer selbst. Weil wären wir in der Wahrheit, wissen wir, dass es für jedes Problem eine Lösung gibt. Ich mag es nicht kennen, aber ich weiß dennoch, die Lösung ist da. Also kann ich in der Wahrheit ruhen. Auch wenn ich nicht weiß, warum mein Kind stirbt, aber ich kann in der Wahrheit ruhen und sagen, aha, das kommt zum Besten. Das ist menschlich nicht möglich. Im Irrtum kannst du nicht sagen, dass das dir zum Besten dient. Im Irrtum kannst du nicht sagen, dass die Krankheit dir zum Besten dient. Aber in der Wahrheit ja. In der Wahrheit siehst du es und sagst, oh, das ist, dass ich befreit werde, dass ich zur Erkenntnis der Wahrheit komme. So, Freiheit ist nur in der Wahrheit möglich. Die Wahrheit bedeutet, ich weiß, wer ich bin. Und wenn ich weiß, wer ich bin, dass ich ein Geschöpf bin, dann nehme ich alle meine Liebe von Gott, habe nichts aus mir selbst, was ich gebe. Und somit bin ich wirklich frei. Dann muss ich mit niemandem streiten. Es gibt keine Freiheit, außer die Freiheit von Sünde. Weil die Sünde ist der Glaube an eine Lüge. Satan hat sich selbst gefangen genommen, Adam hat sich selbst gefangen genommen. Christus kommt, dass er sich selbst nicht gefangen nimmt, sondern dass er das, was den Adam gefangen genommen hat, den Irrtum entfernt in sich selbst, weil er musste Adam werden, er musste den Irrtum aufnehmen. Aber jetzt gibt er mir aus dem himmlischen Heiligtum, deshalb ist er dort, deshalb hilft uns das Zeremonialgesetz zu verstehen, was heute geschieht im Himmel. Christus schafft im Himmel durch sein Wort, durch den Geist Gottes in mir einen Menschen, der völlig frei wird, der sich nicht mehr selbst betrügt. Das kann er nur tun in meiner Zusammenarbeit. Nur wenn das Ziel der Wiederherstellung des in Sünde gefallenen Menschen erreicht ist, kann der Erlösungsplan abgeschlossen werden. Das heißt, ich, der ich völlig in Blindheit geboren bin, mit dem Irrtum, muss an den Zustand kommen der völligen Freiheit. Und Gott braucht 144 Menschen. 144.000 Menschen dazu. Nicht einen mehr und nicht einen weniger. Um am Ende das Werk zu vollenden, müssen sie alle gleichzeitig existieren. Es müssen Wesen sein, die mit der Sünde, mit dem Irrtum frei sind. Das heißt, sie nehmen sich selbst nie mehr gefangen. Sie leben in der völligen Wahrheit. Das ist die größte Leistung der Sünde. Deshalb ist Christus im Allerheiligsten. Deshalb arbeitet er an uns. Das Vertrauen auf Gott muss für immer wieder hergestellt werden. Menschen, die einmal nicht vertrauen konnten auf Gott, die unfähig waren, das zu tun, werden gemacht, dass sie es völlig tun können. Das Universum ist frei von Lüge. Alles lebt in der Wahrheit. Alles lebt in der Freiheit der Wahrheit. Durch die 144.000 beweist Gott, dass auch einer, der in völligem Irrtum geboren ist, zu einer völligen Freiheit gelangen kann und muss. Ohne dieses Muss ist Erlösung nicht sicher. Deshalb schreibt ja der Paulus auch die Briefe. Deshalb schreibt Paulus auch und sagt, ich möchte, dass Christus doch Gestalt in euch gewinne. Deshalb schreibt er von einem Kampf, der gekämpft werden muss bis zum Ende. Das hier vom Irrtum in die Wahrheit zu kommen, ist ein Kampf. Das ist kein Zuckerschlecken, das ist kein Spaziergang mit den Händen in den Hosentaschen. Das kostet ein inneres Kämpfen. Der Weg in die Freiheit ist ein großer Kampf. Weil wir müssen die Lüge erkennen, um sie mit der Wahrheit ersetzen zu können. Das ist unsere Tätigkeit. Christus hat uns die Wahrheit gebracht. Er hat uns den Vater gezeigt, wo wir nie mehr hätten sehen können. Er hat ein Leben gelebt und gezeigt, wie ein Mensch zu leben hat. Er gibt uns alles, was er errungen hat, steht zu unserer Verfügung. Aber ich muss es aufnehmen und umsetzen. Die Liebe steht da, die Freiheit ist da, die Wahrheit ist da. Aber ohne, dass ich sie nehme, außerhalb von mir und sie einsetze, damit macht mich die Wahrheit frei vom Irrtum. Aber einsetzen muss ich es. Niemand kann für mich die Wahrheit ausleben. Niemand kann für mich sie tun. Ich muss sie tun. Niemand kann den Glauben ausleben, außer ich. Niemand kann die Liebe ausleben, außer ich. Aber ich kann sie nur, wenn ich sie durch den Erlöser nehme. So, es ist immer ein Werk der Zusammenarbeit. Die falsche Religion sagt, du erlöst dich selbst. Nein, wir brauchen einen Erlöser, weil wir das Mittel nicht haben, das Ding in uns, die Lüge zu sehen und zu verändern. Aber der Erlöser kommt und sagt, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, ich bin der Weg. Nimm mich auf. Und indem ich ihn nehme, erleuchtet er mir meine Lüge. Und ich ersetze und sage, ich will die Wahrheit gehorchen. Und in dem Moment, wo ich die Wahrheit umsetze, nimmt sie Gestalt in mir und zerstört das Übel. Es ist die Kraft Christi, die das Übel überwindet. Aber es ist mein Handeln, die Kraft Christi nimmt und sie hinsetzt anstelle der Wahrheit, anstelle der Lüge. Wir können nur frei werden, wenn wir die Wahrheit erkennen. Wenn wir sie sehen und sagen, ich nehme sie, in dem Moment wird die Wahrheit zur Kraft Gottes in meinem Herzen und verändert mein Leben. Es ist die Wahrheit, die mich verändert, aber ich muss sie aufnehmen. Es ist das Essen, das mir die Kraft gibt, aber ich muss es essen. So, die größte Leistung des Erlösungsplanes ist, aus einem völlig gefallenen Menschen, der im Irrtum geboren wird, in der letzten Generation, in den dort, wo der Mensch am allerdegradiertesten ist, beweist Gott durch 144.000, der alle haben muss zur selben Zeit, dass die Freiheit in Christus völlig sein kann. Ich weiß, dass das einen Kampf kostet. Ich weiß nicht, nach menschlichem Ermessen würde ich nie glauben, dass ich je frei werden kann. Es ist nur der Glaube, der mich hält. Aber ich glaube es, dass ich eines Tages, ich glaube, dass Gott sogar weiß schon, das ist der Tag X, an dem hat Horst seinen letzten Irrtum gedacht. Da ist Horst das letzte Mal in seine eigene Gefangenschaft gekommen. Da ist Horst das letzte Mal der Gefangene seiner selbst gewesen. Ab dann ist er frei in Christus. Ab dann kann ihn nichts mehr gefangen nehmen, weil ab dann hat er immer die Wahl, weil er mit Christus eins geworden ist. Ab dann lebt er in der völligen Wahrheit. Und nichts kann ihn mehr dazu bringen, sich selbst gefangen zu nehmen. Das ist mein Glaube. Und dahin möchte ich kommen. Und wohin willst du kommen? Amen.